I'm Captain Jean-Luc Picard of the Federation Starship Enterprise.
So, hallo, wieder mal eine kleine Folge aus der neuen Rubrik. Ach, scheiß drauf, ist auch Weltraum. Nach der gestrigen Ankündigung auf der Comic-Con mit dem neuen Trailer zur Picard-Serie hatte ich ein immens großes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und Gott sei Dank konnte mein hochgeschätzter gurkenbändiger Gregor mir zur Hilfe ein und wird sich jetzt mit mir über diesen Trailer auslassen.
Ja, du kennst mein Motto, ich war schon immer hier.
Ja, ich war auch schon verwundert, dass du noch nicht direkt im Channel warst, als ich mich hier eingewählt habe.
Aber es ist total lustig, wir können es ja sagen, es ist jetzt Sonntagvormittag noch. Noch ist es Sonntagvormittag. Und als du mich gefragt hast, ob ich schon Zeit hatte, habe ich gesagt, du, ich habe gerade selber eine vollen Podcast dazu veröffentlicht. Also why not? Der Rechner ist noch warm.
Ja, also was waren deine ersten Gedanken, als du diesen Trailer gesehen hast?
Ich habe es auch verfolgt auf Twitter generell, die Comic-Con gestern. Ich habe auch immer so ein bisschen geguckt, was es da so gab. Und der erste Gedanke war, als ich den Trailer dann gesehen habe, war, what the fuck? Ich war tatsächlich im ersten Moment auch wirklich ein bisschen mehr gehypt, als ich gerne sein möchte. Aber eigentlich vom Ende her, ne? Weil wir werden wahrscheinlich über das Thema Fanservice ein paar Mal sprechen.
Oh ja.
Aber ja, denn es ist Fanservice Deluxe, sei es Engage, sei es Captain Picard Day, sei es das große Ding dieses Trailers ist Rückkehr von Seven of Nine und von Data natürlich am Ende des Trailers. Also quasi die beiden beliebtesten Figuren mit Picard aus dem goldenen Zeitalter von Star Trek der 90er sind wieder da. Und mein Gott, ist Jerry Lynn immer noch heiß, oder?
Jerry Ryan, oder?
Ryan, ja, ja.
Ja, die Frau ist gut gealtert.
Absolut, oder? Also du weißt ja, ich und Frauen der 90er, ne? Aber
ja, yeah, yeah. Also ich finde sie jetzt besser als vorher.
Ja, ich hätte beiden Versionen eine Chance.
Ja, natürlich, aber ich muss mal sagen, so jetzt ist sie noch so ein. Vorher war sie mir ein bisschen zu glatt, zu austauschbar fast, aber jetzt.
Kannst du das wirklich bei Voyager?
Ich weiß nicht, ich habe sowas öfters, zum Beispiel auch bei Friends. Jennifer Aniston war für mich anfangs auch so Püppchen, immer so das geile Blondchen. Jennifer Aniston ist mit dem Alter auch besser geworden. Also ich stehe jetzt nicht auf alte Weiber, aber es gibt Frauen, denen tut das Alter gut, weil sie dadurch mehr Charakter kriegen.
Ja, ja.
Jerry Ryan hatte schon Charakter, weil er hat so ein bisschen kantigeres Gesicht. Die wurde ja auch zum Beispiel bei Dark Skies als russische Agentin eingesetzt.
Das wollte ich wollte gerade Dark Skies ansprechen, weil da habe ich sie noch vor Voyager halt gesehen. Ja. Da hat sie in den letzten 7 Folgen, das war so ein, wo sie die Serie so ein bisschen geändert haben, ein bisschen mehr Action reingebracht haben, da haben sie halt eingeführt als russische Agentin, wie du gerade sagst. Und da war sie schon so ein Eyecatcher halt, also auch von ihrer Art her. Und da war sie eigentlich eine ideale Wahl, fand ich, für die Rolle von Seven of Nine. Wusstest du eigentlich, dass Claudia Christensen sich Seven of Nine beworben hat?
Sie hätte auf jeden Fall diese kalte, analytische Art gut spielen können.
Tatsächlich kürzlich zum ersten Mal gelesen, dass es so war. Naja gut, auf jeden Fall, wir werden also Jerry Ryan und Brent Spiner.
Ja, also da habe ich mich ja, wie man schon vielleicht gelesen hat, auf Twitter ausgelassen. Wo hatte ich das noch? Ja, mein Gedankengang, was die sich dabei gedacht haben müssen. Wir bringen sie euch alle zurück, alle, die alten Recken, die Borg, Sexy Seven, you, sogar die Toten lassen wir wieder auferstehen und der Captain sagt sogar seinen Standardtext, los, das müsst ihr doch mögen, ihr müsst.
Ja, da ist was dran, das ist sehr gut beschrieben, ja.
Das war so ein Betteln.
Ja, es ist sehr anbieterischer Fanservice, das auf jeden Fall. Ich meine jetzt mal ehrlich, dass Data in irgendeiner Form eine Rolle spielen würde, war irgendwie klar. Also gefühlt war das irgendwie klar, dass ich hätte ihn vielleicht so der gealterte Data in irgendeiner Form, aber dass sie das so machen, ist ja nicht Data, ist ja Before übrigens, ne?
Ja, aber es ist da ja wieder trotzdem Data mit den Erinnerungen von Data, das werden sie ja wahrscheinlich das übernehmen aus den.
Er scheint auch die Uniform anzuhaben.
Genau, aus den Comics, die ja schon darüber gelaufen sind, obwohl da war er ja Captain.
Ja.
Aber er hat auf jeden Fall in der Szene, wo er mit ihm pokert, hat er eine First-Contact-Uniform an.
Richtig.
Aber wir haben ja auch bisher nur eventuelle Kadettenuniformen gesehen, weil auch Kadetten hatten ja auch schon solche Vorabränge. Und das ist mir jetzt aufgefallen bei DS9, da hatten die Kadetten zum Schluss auch fast genau die gleiche Uniform wie jetzt in den Trailern, bloß dass die untenrum ein bisschen heller war. Das war kein komplettes Schwarz.
Ne?
Aber ich weiß nicht, also mir wäre es lieber gewesen, sie hätten Data totgelassen, obwohl jetzt haben sie die Möglichkeit, sie ihn zu verjüngen, obwohl er trotzdem ein wenig pausbäckig aussieht. Ich hoffe, es ist nur ein, wie soll man sagen, vielleicht eine Halluzination von ihm. Wie hieß nochmal dieses Syndrom, was er hat?
Auch nicht drauf.
Das Imodische oder so ähnlich, ich habe keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall, ja, es könnte sein. Also vielleicht bedeutet das ja, ich hatte das irgendwie gestern so verstanden, als wenn die beiden eine größere Rolle in der Staffel haben sollen. Also Seven of Nine und Data. Kann natürlich auch wirklich sein, dass es nur so kleine Gastauftritte sind.
Ich meine mal, Seven of Nine hat ja tatsächlich irgendwo auch eine Verbindung zu ihm, weil Borg, beides Ex-Borg, also
ja.
Das kann man noch mit reinnehmen.
Bei Schweden. Entschuldige, da muss es sein.
Ja, der war schön. Aber es wurde ja auch angekündigt, er war im Trailer nicht zu sehen. Auch der U-Darsteller ist dabei. Also dritter von fünf.
Dritter von fünf, ja. Und Riker und Deanna Troi sind auch angekündigt worden, dass sie als Gaststars dabei sind. Mhm. Das gibt mir halt so ein bisschen zu denken, weil sie bei den beiden gesagt haben, dass es Gaststars sind, also dass die mal vorbeikommen werden, während die anderen ja richtig vorgestellt und explizit erwähnt wurden. Was ja auch bedeuten könnte, dass sie einen größeren Part haben. Also eine wiederkehrende Rolle zumindest.
Richtig, bei Riker und Troi habe ich jetzt so ein bisschen Muffen. Es war ja nie so offiziell, aber dass ja die ersten beiden Staffeln sollten ja wegen katastrophalen Probescreenings neu gedreht worden sein, dass die dann da beide reingeknallt haben. Das ist, meine Befürchtung, ich sag's mal ganz offen, dass sie jetzt versuchen, eine dünne Story, und das, was bisher so angeteasert wirkt, ist extrem generisch. Es muss nicht so sein, aber dass die damit versuchen, mit diesem Fanservice zu kaschieren, dass die Story dünn ist.
Meinst du?
Ich habe Angst.
Ja, das ist durchaus eine berechtigte Angst. Aber bevor wir zu diesem Anteil der Story kommen, meinst du, das heißt, wenn wir Riker und Troi sehen, heißt, wir könnten die Titan sehen? Oder?
Ja,
sehen wir die Titan, oder?
Ja, aber der hat die doch vor 20 Jahren übernommen.
Ah, gut, aber es kann ja, also der war aber auch 15 Jahre erster Offizier.
Ja, vielleicht ist er jetzt auch schon Admiral Riker. Ja.
Nee, das glaube ich nicht. Ich mache ein bisschen hier ein bisschen Werbung. Ich habe bei Dinge von Interesse gerade auch schon einen Podcast dazu veröffentlicht, wo ich auch gesagt habe, ich habe gedacht, der weibliche Admiral, wo Picard vorsteht, dass das kurz Kate Mulgrew wäre. Also Janeway oder so, aber oder Sisko mit einer Perücke.
Sisko ist der Hund.
Sisko ist der Hund, zu dem Hund kommen wir noch. Aber es ist, sie werden wahrscheinlich wirklich mehr reinbringen mit so Fanservice als gedacht hätte. Der Hund spielt übrigens in dem Trailer überhaupt keine Rolle.
Gott sei Dank.
Ja, aber es wurde gestern bestätigt, dass er wirklich Nummer 1 heißt.
Ja.
Und würdest du? Das ist so geil. Wir haben schon mit Christoph von, habe ich gerade schon darüber gesprochen, dass vielleicht ist das so in Deutsch nie so rübergekommen, aber vielleicht hat er auch Riker immer Yo Dog eigentlich nur genannt. In Wirklichkeit.
Ich habe gerade die Szene vor mir, wenn die dann aufeinandertreffen und er sagt Nummer 1 und beide drehen sich um, ja, der Hund.
Alter.
Oh, sie haben ihren Hund nach mir benannt.
Also ich sag dir mal eins, wenn bei diesem Gastauftritt von Riker, wenn ich mal Riker auf den Hund aufpasst, solange Picard weg ist. Pass auf, wird es so eine Szene, das wäre geil, wenn er ja nur den Hund abholt. Weißt du? Nein, aber ganz ehrlich, dann wird es so eine Szene geben. Da würde ich meinen Arsch drauf verwetten. Das ist so eine Nummer 1 und der Hund und er kommen an.
Ja, das.
Oh Mann. Aber dass er im Trailer keine Rolle gespielt hat, finde ich schon mal gut irgendwie.
Ja, das war auch nur so ein Ding, was ja Stewart durchgedrückt hat. Das sollte keine handlungsrelevanten. Sollte einfach nicht handlungsrelevant sein.
Das heißt also, unsere beiden Hoffnungen. Was war deine Hoffnung? Was hast du.
Ich habe nicht gesagt, gehofft. Ich hatte die Panik, dass das Michael Burnham ist, die in der Zeit zurückgereist ist, um dort was zu verändern, weil sie ja alles kann.
Ja.
Ist sie halt auch einfach ein Hund geworden. Und deine Idee war ja, glaube ich, Odo, dass sie alles kann. Ja, oder das.
Genau.
Und wir hatten aber noch die Idee das eine Mal, dass sie alles kann und deswegen jetzt zu Picard geworden ist. Ja, ein alter weißer Mann.
Oh Gott.
Ein alter weißer Franzose mit englischem Akzent.
Oh nein, das ist ja, das ist furchtbar. Ich habe ja auch noch die Horror, also wir haben ja ein bisschen erfahren, es gibt da irgendwie ein Mädchen, das die Auserwählte, The Chosen One, die zweite Bezwingerin der Borg nach Janeway.
Die alles zerstören kann.
Die alles zerstören kann und die aber jetzt Schutz braucht, Hilfe, und da geht man zum guten Captain. Ich habe auch schon gedacht, mein Gott, wahrscheinlich ist das eine direkte Nachfahrin von Michael Burnham. Mit Jesus, dieses Kind gezeugt hat.
Vielleicht ist sie auch eine Wiedergeburt der Borg-Queen.
Ja, aber so. Oh ja, das ist richtig. Ja,
ich meine, stell mir vor, wir sehen jetzt zum Schluss, das ist jetzt, ich spinne jetzt mal und auch mal, ich spinne mal richtig schlecht. Mhm. Wir sehen jetzt zum Schluss diesen Borg-Kubus, der definitiv aufgesprengt wurde, mit blauen, wie nennt man das nochmal, Energiefeldern. Also da wurde geschützt. Ich schätze mal, da haben sie was dran gemacht, geforscht. Und vielleicht, wir wissen ja, wir wissen es nicht direkt, aber es gab ja wohl auf jeden Fall immer mehr als eine Königin, beziehungsweise es wurde, glaube ich, das Königin-Protokoll erwähnt, weil wir hatten ja eine Königin, die gestorben ist, und trotzdem gab es in Voyager eine. Vielleicht ist dieses Mädchen der biologische Anteil einer gezüchteten Königin, ohne wirklich eine Königin zu sein, also nicht ins Borg-Kollektiv integriert.
Echt davon Kopfschmerzen, Alter, wirklich. Oh Gott.
Das wäre allerdings witzigerweise schon wieder so überzogen, dass ich es lustig finden würde.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe verstanden, warum sie die Borg-Queen erfunden haben. Um einfach so eine Figur zu haben, mit der man diskutieren kann halt.
Ja.
Aber ich fand, eigentlich hat die Queen doch eher dem Gedanken dieses Kollektivs massiv widersprochen, oder?
Ja, ich sag mal.
Also die Existenz alleine.
Ja, das wird ja so geschwurbelt. Sie vermuten eine Unvereinbarkeit, wo keine existiert. Nein, das wurde einfach aus filmtechnischen Gründen genommen.
Ja.
Weil in der Serie, das ist eine tolle Idee, aber es ist schwierig zu schreiben, weil da waren die Borg immer eine Naturgewalt. Die waren kein Gegner mit einem Ziel, die waren einfach eine Naturgewalt, ein Zustand, eine Welle, der es scheißegal ist, die nicht zerstören will, sondern einfach alles in ihrem Weg mitreißt.
Ja.
Aber das ist beschissen zu schreiben. Das kannst du immer nur in dosiert nutzen, und die dann für den ganzen Film, da musste die Borg Queen her. Und dadurch wurden sie dann auch einfacher einzusetzen. Beziehungsweise.
Du kannst ja nicht ewig diese Szenen machen, wo hier der jeweilige Captain dann in dieser Halle steht und dann das Kollektiv mit einer Stimme zu ihm spricht und so. Da hast du recht, das ist filmtechnisch auch auf Dauer nicht, wäre es nicht zielführend gewesen.
Und wir hatten ja schon mal eine Borg-Queen. Vorher der Borg-Queen. Lore.
Ja, stimmt. Er war die größte Queen. Stimmt. Alter, ja. Das habe ich so nie betrachtet.
Im Endeffekt hatten die dann ja auch ein Kollektiv, mehr oder weniger, ein offeneres, aber er war ja auch derjenige, der dieses, quasi, das war dann nicht das Kollektiv, das war dann die Kommune geleitet hat.
Ein interessanter Gedankengang, stimmt. Mein Gott, und das auf einen Sonntagmorgen, Alter. Ja, ansonsten kann man sagen, ja, was, Taylor, natürlich, es zeigt, es wird natürlich eine aufwendige Serie, ne, die halt auch ordentliche Effekte hat, und das ist auch nicht bei Discovery auch nicht das Problem. Also auf der Seite, da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen, dass da irgendwas billig oder schlecht aussehen wird. Das glaube ich eher wenige.
Und er war in Anführungsstrichen sogar ruhig geschnitten.
Tatsächlich. Ja. Aber das, eine Angst, die ich jetzt damit habe, ist so ein bisschen, dass Picard nur so Beiwerk ist. Weißt du, das kann auch gut sein, aber dass es wirklich um diese junge Crew geht und um dieses Mädel, was da beschützt werden muss, und ihr Geheimnis. Am Ende ist sie ein roter Engel. Gott. Nein. Und er wird eigentlich, er ist dann halt der Typ, den man uns verkauft.
Ich sag mal, ich hoffe wirklich, dass er nicht jetzt zum Actionhelden mutiert, so wie er es in den letzten beiden Star Trek-Filmen getan hat, wo ja auch Patrick Stewart drauf gedrängt hat. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, er ist weiterhin in der Mentorenrolle. Weil wenn die Serie gut ist, gibt das immer noch die Möglichkeit, dass er später mehr zurücktreten kann, wenn es gesundheitlich nicht mehr laufen sollte. Der Mann ist nicht mehr der Jüngste. Er ist zwar noch fit, aber er ist nicht mehr der Jüngste.
Aber er ist noch ordentlich fit, ne? Also,
ja,
also
ich sag ja halt.
In dem Trailer sieht, da dachte ich mir so, Mensch, mein Gott, für 79?
Aber wer weiß, wie lange die Serie läuft. Wenn sie gut ist, hat die ein paar Jährchen. Und dann stell dir mal vor, mal wieder so 7 Jahre.
Ja, natürlich, klar. natürlich, zumal die Produktionsdauern auch ja auch ein bisschen länger geworden sind, auch wenn es weniger Folgen sind. Also die Zeiten mit eine Folge, eine Woche, das ist lange vorbei. Es ist ja auch verschoben worden, ne? Es war ja bisher von Ende diesen Jahres die Rede, von November. Das habe ich immer schon ein bisschen merkwürdig gefunden, weil man ja erst im April mit Drehen angefangen hat. Jetzt wird von Early 2020 geredet.
Deswegen glaube ich halt auch an die Geschichte mit den Nachdrehs.
Ich fand's eher zu komisch, dass es so früh also dass man sagte, na, wir drehen und im halben Jahr ist es draußen. Das habe ich eher immer ein bisschen komisch gefunden. Ja, mit den Nachdrehs, war das wirklich echt? Ich habe das auch immer, war das nicht auch dieselbe Gerüchteküche, die gesagt hat, dass Kurtzman geht? Oder dass Kurtzman entlassen wurde?
Nee, das habe ich aus anderen Quellen gehört. Aber ich habe aus der Quelle habe ich nur gehört, Discovery wird eingestellt, ganze Star Trek-Fanschaft wird eingestellt. Nö, Discovery hat ja trotzdem gute Quoten. Es muss nicht allen passen. Nee, jetzt komme ich mal kurz zu dem Part, wo ich auch so ein bisschen Angst habe. Discovery, also ich sage, es ist unterhaltsam. Viele Leute hassen es. Aber Discovery schafft es, eine Fanbase aufzubauen, weil sie in eine Richtung geht. Das ist, dann sind es vielleicht nicht mehr die Altfans, aber sie zieht viele neue Fans.
Also das Fandom gespalten auf jeden Fall.
Ja, und bei, das hat DS9 auch mal.
Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, aber da war das ja noch nicht so eine homogene Masse, die sich so schnell austauschen konnte wie heute.
Richtig, aber auf jeden Fall generiert sie Fans. Das muss man ihr zugestehen, sie hat gute Quoten. Aber bei Picard habe ich jetzt die Angst, die versuchen, glaube ich, gerade alle abzuholen. Die Discovery-Fans, die versuchen, die Alt-Fans abzuholen. Und die versuchen, sich bei allen anzubiedern, aber dadurch nichts richtig. Und das ist so, das ist auch eine ganz große Angst, dass die versucht, sich überall anzubiedern, das kleinste Übel zu sein und dadurch im Endeffekt belanglos. Also lieber habe ich eine Serie, die nicht allen schmeckt, wo die gehasst und geliebt wird, als dass sie einfach nur egal ist.
Also ich sag immer, sie muss halt mir gefallen, ne?
Ja.
Und ja, das ist natürlich eine Gefahr. Aber du darfst auch nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt gerade so die letzten zwei Stunden sehr viel. Warum das so exzessiv mit dem Fanservice in diesem Trailer ist. Warum sie das quasi in dem ersten Trailer jetzt ja noch wahrscheinlich, wir sind ja wahrscheinlich noch ein halbes Jahr mindestens davon weg, bis das rauskommt. Aber da hat es vielleicht auch mit der Form der Veröffentlichung zu tun, weil das Ganze ist gestern auf dem Comic-Con präsentiert worden, da ist auch der Trailer präsentiert worden und dann ist er auf dem Samstagabend ins Netz geworfen worden. Das ist genau halt auch für diese Zielgruppe gemacht. Ne? Genau, dass du gleich mit so einem Bam reingehst. Da macht es auch schon wieder Sinn. Das kann man gut finden oder nicht, aber es macht schon wieder Sinn, so viele auch Momente reinzupacken, wo man sagt, oh, hier das Captain Picard Days Logo und es wird ihm immer wieder gesagt, er muss quasi zu seiner alten Stärke zurück, er muss wieder der Captain sein, er muss wieder der Anführer sein und diese junge Crew zu führen.
Ich habe vorhin mit dem Nils von gestern, heute, übermorgen gesprochen und er meinte halt auch so, ja, der Trailer ist darauf geschnitten, auf das junge Publikum. Das finde ich gerade wieder nicht, weil bei denen ziehen ja diese ganzen alten Recken, die da reingeschnitten werden, die ziehen ja bei denen nicht, die kennen die ja teilweise gar nicht.
Ja, ich fand ihn auch relativ ruhig tatsächlich geschnitten für heutige Verhältnisse.
Ja, also er war generisch, also er ist wirklich nach Schema F. Ich glaube, damit wollten sie einfach kein Risiko eingehen. Also die Serie muss nicht so werden, aber der Trailer legt den Schwerpunkt halt wirklich auf Fanservice. Und damit kann man einfach einen guten, schönen Hype rausnageln, also einen schönen Hype aufbauen, ohne dass man das Risiko eingeht, vor allem wenn die ersten beiden Folgen vielleicht noch gar nicht mal richtig abgedreht sind.
Ich glaube, es ist aber schon mehr abgedreht.
Ja, man weiß nicht, wenn sie neu gedreht werden, also du weißt, was ich meine.
Ja, wenn es so ist halt, wenn es wirklich so ist.
Aber die Story an sich ist ja halt, wie gesagt, wir müssen einen besonderen. Ich musste spontan an Firefly denken.
Absolut. Absolut. Es hat sowieso auch von einigen so Story-Elementen, was man gesehen hat, und auch vom Design an einigen Stellen, hat es mich auch sehr an Firefly erinnert. Diese zusammengewürfelte Crew, ne, dann das Mädchen, das hübsche Mädchen, das so ein bisschen.
Was aber gefährlich ist.
Ja, aber sie muss aber auch beschützt werden, aber sie hat Fähigkeiten, die wohl extrem gefährlich machen. Sie ist eine Kämpferin, das haben wir gesehen. Aber sie ist auch dadurch sehr in Gefahr, durch was auch immer. Ne? Also.
Und aber schon, als sie da ankam mit ihrer Kapuze und die so zurückgeworfen hat, dachte ich auch so.
Jason Fillion.
Ungefähr jeder halbwegs mysteriöse Film in den letzten 10 Jahren.
Ja. Ja, ja. Ja, Das wäre geil gewesen, wenn es nächsten Ferien gewesen wäre. Er ist das Mädchen, was beschützt werden
muss. Das wird der nächste erste Offizier.
Ah ja, mit nächsten Ferien kann ich in Film leben.
Ja, also dann würde ich den Film auch, dann ist es mir egal. Nächsten Ferien reicht.
Ja,
du
musst
nur sich selber spielen.
Definitiv, ja.
Er hat sogar Halo 5 erträglich gemacht.
Ganz ehrlich, Nathan Fillion war immer großartig. Ich, als Caleb in Buffy, als Firefly sowieso. Wegen ihm habe ich sogar ein bisschen diese Krimiserie geguckt, obwohl sonst so Krimiserien gar nicht mein Ding sind. Und auch hier The Rookie, diese Polizeiserie, die er hat, die gucke ich im Moment.
Ja, die habe ich noch gar nicht angefangen.
Normalerweise wäre das gar nicht mein Ding, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich sehe halt gerne Nathan Fillion.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber jetzt auch mal zum generellen Look der Serie. Also die Sternflottenbereiche sind wieder total hochpoliert. Also die scheinen sich definitiv vom Dominion-Krieg allesamt gut erholt zu haben. So scheint es. Aber alle Leute, die nicht in der Sternflotte sind, laufen rum, als ob sie gerade auf dem Angelurlaub gehen oder in Sion einen Rave abfeiern.
Ja, die laufen vor allen Dingen rum. Das sieht so künstlich aus, ne? Du erwartest irgendwie, dass einer sagt, stopp, und alle bleiben stehen. Weißt du, das ist irgendwie merkwürdig.
Also allesamt so ein bisschen abgeranzte möchte gern abgeranzte Klamotten und Wollpullover.
Aber man muss aber eins tatsächlich sagen, bei Star Trek war Zivilklamotten immer ein schwieriges Thema. Entweder waren die, erinnerst du dich noch an diese Hemden, die Riker hatte mit diesem Einschnitt?
Ich erinnere mich an diese Einteiler, die es für alle gab und alles die buntesten Farben.
Also eben, zu mir hat mein Kumpel gesagt, er versteht das immer nicht, dass die immer so oft ihre Uniform anhaben, auch wenn die so privat und ehrlich gesagt, wenn du mal wüsstest, was die sonst tragen, da gäbe es für mich nur nackt und Uniform. Also ganz ehrlich, oder? Okay, ja. Wenn dir als Mann jemand ein Hemd mit einem tiefen V-Ausschnitt gibt, ne? Also.
Da musst du schon Picard sein, der auf Riser sitzt mit einem Buch und so einem Fick-mich-Statuette neben sich.
Aber würdest du im Urlaub so rumlaufen?
Nein.
Dann doch lieber nackt, oder? Dann doch lieber oberkörperfrei als das, oder?
Definitiv.
Ja.
Aber wir beide haben auch keinen trainierten Körper.
Also noch nicht.
Oder? Noch nicht.
Ja, ja. Kann ja noch kommen bis zum nächsten Urlaub.
Ja. Der nächste Urlaub ist wann angesetzt? 2040?
Ja, das ist. Man muss doch Ziele im Leben haben. Ja, ich war also geplant, Waschbrettbauch vorm ersten Kontakt. Weißt du? Nochmal eine Frage zum Trailer. Die Romulaner haben irgendwie. Das waren doch romulanische Schiffe, die den Planeten angesteuert haben, oder?
Hätte ich jetzt auch so interpretiert. Das sah aus wie eine Abwandlung von diesem Design, was in Star Trek 10 eingeführt wurde.
Ja,
in Nemesis wurde,
genau, ja. Die kleineren Schiffe, ne? Also nicht die große war ja nicht die Warbirds, sondern diese kleineren Modelle, die die Romulaner auch verwendet haben, um gegen die Scimitar mitzukämpfen.
Ja, das waren ja auch Warbirds, das waren neue Warbirds. Das
waren kleinere Warbirds.
Nicht kleiner, einfach nur flacher, die waren nicht so gerundet, hatten viel längere, größere Spannweite, aber kleiner waren sie nicht unbedingt.
Ich mag halt so das klassische Design von diesen Warbirds, das habe ich immer cool gefunden.
Ja, aber es hat sich halt. Es kann ja auch nicht sein, dass sie immer nur das gleiche Design haben.
Das wäre irgendwann auch, ne, so ein bisschen. Ja, wir haben einen langen Vertrag mit dem Entwickler und da ist es. Da müssen wir noch was dran machen. Ja, das ist schon recht, aber das sollen. Also ich habe das als Romulaner empfunden.
Ich auch. Und ich muss auch mal sagen, seine Crew, die er da hat, das scheinen ja alle Spitzohren zu sein. Und ich glaube aufgrund der Story nicht, dass es Vulkanier sind, vor allem, weil mir die im Trailer schon definitiv zu viel Emotionen gezeigt haben. Ja. Da muss ich aber sagen, bei TNG, seit TNG haben die Romulaner Wülste über den Augenbrauen, damit man sie ein bisschen besser von den Vulkaniern unterscheiden kann. Und das sah aus, eigentlich, Entschuldigung, wie billiges Elben-Cosplay, was ich da
total
gesehen habe.
Bei dem einen, vor dem er gestanden hat.
Mit dem Schwert.
Da habe ich wirklich auch gedacht, Mensch, ne, der muss noch danach noch einen Drachen aus dem Berg vertreiben.
Ich dachte nur, also, so Legolas, du hast dich gehen lassen, aber.
Ja, Mensch, was ist denn passiert? Also, das ist tatsächlich Remana, oder?
Nee, Remana sind ja die ganz abgefuckten.
Stimmt, Remana sind, genau, das sind ja die.
Aber das sind ja auch nichts anderes als mutierte Romulaner.
Richtig, richtig, aber sowas. Meinst du, dass es Romulaner sind?
Ja, also für Vulkanier sind sie mir zu emotional. Aus was hätten die Vulkanier denn da für einen Grund?
Ja, aber tatsächlich der Typ, der aussieht wie Legolas, mag ich jetzt schon nicht. Ja, ich der war mir sofort unsympathisch.
Das sah aus wie so, Entschuldigung, ich weiß nicht, weil die ganzen, da fehlten Strukturen, das wirkte alles so glatt, die Kostüme, das auch, was der getragen hat. Das wirkte Produktionsdesign-Standard aus den Prä-HD-Zeiten, wo du noch keine Details sehen konntest, wo einfach nur ein paar schöne Farben sein musste. Das sah so wie ein schlechtes Comic aus. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Wie eine Zeichentrickserie. Wie Lower Decks.
Ja, ist übrigens auch vorgestellt worden, ne? Die Crew, also die Sprecher und die ersten Bilder sind vorgestellt worden. Das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Es interessiert mich auch nicht so wirklich. Und deshalb ist es wahrscheinlich am Ende die beste aller dieser ganzen Serien. Pass mal auf.
Ja, wir wissen halt schon, was uns da erwartet. Klamauk.
Ja, aber da tun sie aber auch nicht so, als wenn was anderes geplant wäre, weil sie sagen ja auch, das ist die Crew auf dem schlechtesten Schiff der Föderation, der Sternflotte. Also sie stapeln eigentlich so tief und die Erwartungen sind da eigentlich bei mir gar nicht vorhanden, dass, das sind die Rick und Morty-Macher, die da im Hintergrund stehen, ne?
Ja, und du erkennst den Stil auch so ein bisschen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es da auch ein bisschen bitterbösen Humor gibt.
Ja, pass mal auf, das ist am Ende, so in einem Jahr, ist das die beste von diesen Serien. Pass mal auf.
Oh Gott, ja, wahrscheinlich. Also wenn das passiert, dann machen wir noch mal eine Aufnahme. Mhm.
Und ich sag ja, wenn wir live die erste Folge von Picard zusammen gucken und mittendrin einfach hört man uns nur noch heulen.
Ja, also ich habe ja gesagt, wir müssen das aufnehmen.
Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich dieses Mädel so einschätzen soll. Klar, das ist halt nur ein Trailer, logischerweise. Ja. Man sieht sie sekundenlang, aber erst ist sie dieses mysteriös, dann hilflos. Sie muss nur du bist der Captain, der mir helfen kann und danach gibt es harte Fight-Szenen.
Helft mir, Jean-Luc, Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
Rennt auch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit über ein Dach und so, wo man sagt, okay, irgendwas, also für mich, also für jemanden.
Dann macht er Parcours.
Ja, für mich ist alles aber eine beeindruckende Geschwindigkeit, was schneller ist als ich. aber das wirkt schon wieder, oh, was ist eigentlich aus Datas Tochter geworden? Was ist eigentlich aus, ja.
Tod?
Ja. Denken wir, aber...
Wurde in der Serie damals gesagt, also...
Ja, ich weiß, aber sowas...
Ja, okay, wir dachten ja auch mal, Data ist tot, also...
Ja, und es ist alles so... Gut, da war bei Data hatten sie ja durch Before sowieso ein Backdoor, was groß genug war, für das dann Raumschiff der Galaxy-Klasse durchgepasst.
Ja, aber dafür muss man sagen, ist Data jetzt auch deutlich mopsiger, also vielleicht hat er jetzt auch ein Zunahmeprogramm hinzugefügt und seine Augen sehen beschissener aus als damals bei TNG.
Ja, aber es ist,
aber seinen Hals haben sie hingekriegt.
ich hab's vorhin getwittert, vermutlich während wir jetzt reden, hysterisch in ganz vielen Chats versuchen alle Star Trek Podcasts gerade ihre Sonderfolge für heute noch zusammenzuzimmern. Ja, und da hoffe ich auch wirklich drauf. Ich bin mal auf verschiedene Meinungen dazu gespannt, weil ich kann mir, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weißt du, erst war ich wirklich kurz gehypt, dann habe ich mich zurückerinnert, dass das bei mir nie gut war, wenn ich von etwas im Vorfeld gehypt war oder wenig gesehen hatte und dann dachte mir, das kann nur großartig sein. Natürlich sehe ich auch die Andeutung einer wirklich generischen Story halt.
Ja, man hat sich wirklich das zusammengeklaut, was in den letzten Jahren gut war. Ich hab's so formuliert einmal, man nimmt die Story eines schlechten 90er-Jahre-Streifens. Einfach, es geht mal wieder um das Schicksal der Galaxis. Es ist ein Mädchen, total gefährlich, sieht aber unschuldig aus, ist auch total mysteriös. Ein alter Kämpfer muss aus dem Ruhestand zurückgeholt werden und zieht mit seiner Renegaten-Crew aus, um dieses Mädchen vor der Allianz und Revan, falsche Serie.
Kannst du vorstellen, weißt du, Kurtzman war Samstagabend einkaufen im Walmart und hat an der Kasse warten müssen und stand eine Firefly-DVD. Ne? Die hat er mitgenommen, weil war irgendwie, da sah ganz gut aus vom Cover. Hat das geguckt und gesagt, geil, das machen wir.
Vielleicht war es ja auch einfach so, dass jetzt Joss Whedon, nachdem er ja nicht mehr schon lange nicht mehr bei Disney da mitmischt, hat er sich jetzt bei Star Trek organisiert. Und er wird bald als neuer Showrunner und Ersatz für Kurtzman angekündigt.
Könnte ich mitleben. Könnte ich sehr, sehr gut mitleben.
Nee, mittlerweile auch nicht mehr.
Ich glaube, alles ist besser als Kurtzman.
Sag das nicht, es kann immer noch schlimmer werden.
Ja, gut, das ist. Ja, du hast ja. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon.
Ich bin mittlerweile ein verängstigter alter Mann.
Wann genau war der Moment, wann wir so verbittert sind? Verbittert wurden?
Bei mir? Vor einem Jahr.
Okay. Bei mir zwei Tage früher. Weißt du was? Ganz ehrlich, hast du dir mal Gedanken gemacht, was du gerne gesehen hättest in der Picard-Serie?
Ich weiß.
Also, wenn man sagt würde, Raphael, hier, mach du, sag du mal, wie unsere, was wir machen sollen. Kurzmann ruft dich an.
Ja, ich sag mal halt, so das Grundkonzept kann man was draus machen. Allerdings hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie was Eigenes draus machen und nicht, also das war von Anfang an, wir erinnern uns vielleicht noch an die Gespräche, die wir noch über den imperialen Chat teilweise geführt haben, dass meine Angst war, dass es zu einer Fanservice-Show, jeder darf mal reinwinken, ausartet. Und ich hätte mir gewünscht, eher so als Mentor für eine neue Generation, vielleicht auch ein bisschen was Geheimdienstmäßiges oder ähnliches, aber dass es nicht nur um Picard geht, sondern dass er wirklich so diese Mentorenrolle übernimmt, den Professor X quasi.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das gewünscht hätte, dass es wieder ein Sternflottenschiff wird. Ja, nun offensichtlich so, dass es keine Sternflottencrew ist, kein Sternflottenschiff.
Das finde ich allerdings tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht.
Ja, das ist wahrscheinlich auch gar keine schlechte Entscheidung, ja. Das wäre ein bisschen unrealistisch, ihm jetzt, ne, er geht wieder in aktiven Dienst, bekommt also das Kommando, setzt Riker ab, man nimmt das Kommando über die Titan und ist auf der Suche nach dem legendären Grab von Michael Burnham.
Mir ist auch eine Sache aufgefallen, auch wieder so eine Reminiszenz an gewisse Serien, die immer funktioniert haben, so Battlestar Galactica oder das schlechte Lookalike-Remake Stargate Universe. Mein Gott, ist das Scheißschiff dunkel innen drin.
Ja, aber was soll denn das sein? Sind das so Schmuggler sein oder irgendwie?
Ja, da kann man doch drin trotzdem Licht anschalten. Draußen sieht man es doch nicht. Es hat doch keine Fenster.
Wir haben doch schon ausgeschaltet, wir haben doch schon eigentlich das fing doch schon bei Next Generation, Generations an, dass sie das Licht ausmachen.
Ne? Naja, da ging meistens die rote Beleuchtung an.
Bei Generations war es echt dunkel auf der Brücke.
Okay, da haben sie auch ganz viel mit farbigem Licht gespielt.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das wirkte auch, das hat sie nicht verdient. Ich fand auch, das war einfach zu spät, da nur für den Kinofilm diese zusätzlichen Brückenteile einzubauen und das Licht dunkel zu machen, weiß ich nicht. Ich fand da eher bei Voyager tatsächlich diesen Kampfmodus ganz gut. Also wenn roter Alarm ist, das dann halt, ne, ja gut, eigentlich ist es auch, wenn man drüber nachdenkt, ist es auch Schwachsinn, ne? Wir machen das Licht aus, wenn's.
Ja, aber da auch nicht nur auf der vermeintlichen Brücke. Also ich sah meistens irgendwie immer nur einen schwarzen Schlauch. Alles war verdammt fucking dunkel.
Ja.
Vielleicht sind das Dunkelvulkanier oder
Vulkanier.
Ich weiß es nicht.
Warum haben die eigentlich das Licht dann auf der Brücke ausgemacht? Jetzt, ich bin noch immer gedanklich dabei. Klar, das sieht optisch gut aus, damit wird der rote Alarm nochmal unterstrichen. Aber haben sie vielleicht so, also aus rein funktionellen Gründen, haben sie Angst, wenn sie die Brücke nicht sehen, wenn da volles Licht an ist, dann wissen die Bösen, wo wir sitzen oder was?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich sag mal, okay, dass man dann, vielleicht ist es so im Dunkeln, treten die leuchtenden Armaturen mehr hervor. Aber ja. Längst beim roten Licht, wenn es richtig starkes rotes Licht ist, sieht jede Farbe gleich aus.
Ja, aber eigentlich, es hat tatsächlich wenig Sinn. Es macht eigentlich keinen Sinn. Allerdings, wir haben ja auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, die Nachtwache war ja auch so, dass da Data das Kommando über die Nachtwache immer nochmal die dritte Schicht, obwohl das ja nachts, ne, also so ein bisschen im Weltraum, und da ging das Licht auf der Brücke auch aus. Da habe ich mich auch gefragt, warum?
Wenn Data da alleine gesessen hätte, dann vielleicht. Er braucht es ja nicht. Aber es war ja auch so, in der Nachtwache war immer weniger los. Ich meine, weil nachts ist ja nicht so viel los. Wen interessiert das im Weltraum?
Ja, das habe ich auch nie verstanden. Ich habe das auch bei Voyager nie verstanden, wenn die sagen, oh, Harry Kim hat ja auch mal die dritte Schicht übernehmen dürfen. Als wenn das die einfachere wäre halt, ne? Weil, weißt du, es gibt ja nur, das ist ja, dass sie so einen Tag-Nacht-Zyklus auf einem Schiff herstellen, das macht ja auch Sinn, damit die Leute halt so einen Rhythmus haben, klar. Aber jetzt mal ehrlich, so zu sagen, oh, die 22 bis 6 Uhr Morgenschicht, die ist die ruhigste auf der Brücke.
Allerdings muss man auch sagen, Nachtdienst im Krankenhaus von der Pflege, die kriegen es auch irgendwie hin, ohne abzudrehen. Da muss ich sagen, da war das Schöne halt eine sehr geschätzte Serie von uns beiden, Babylon 5.
Ja.
Bei denen war einfach 24/7 was los und man hat gepennt, je nach Schicht.
Ja. Warum? Weil das so wäre.
Und es wäre eigentlich auch sinnvoller, dass bei jeder Schicht ein höherer Offizier dabei ist, der entscheiden kann und nicht nur einer. Dass nur höchstens der Captain sagt, ich nehme die Schicht, auf die ich Bock habe, und beim Rest stehe ich auf Abruf bereit.
Ja, ja.
So wie es eigentlich auf jedem anderen Schiff auch ist.
Ja, das ist, wir greifen nicht an, solange Picard und Number One auf der Brücke sind. Ne? Okay, dann nicht, vielleicht auch wirklich nicht zu viel drüber nachdenken. Nein. Das wird sicher alles besser auf dem. Das Schiff haben wir übrigens von außen nicht gesehen im Trailer, oder?
Es ist vielleicht auch einfach, vielleicht ist es auch einfach nur so eine Röhre.
Ach so, du meinst, dass es gar kein Schiff ist? Die tun das immer so. Ich war ja schon froh, die spielen ihm vor, dass es ein Raumschiff
ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Theorie. Das ist seine Beschäftigung im Altersheim. Ja.
Es ist ein Holo-Roman, den er spielt.
Ja. Ja. Er hat die Schnauze voll von schlechten Detektivromanen.
Weißt du, was geil wäre, wenn diese Serie, sagen wir mal, diese Serie läuft 5 Jahre, ne? Sie läuft 5 Jahre und baut so eine epische Handlung auf. Und dann am Ende, in der letzten Szene dieser Serie, siehst du, Archer aufsteht und das Holodeck-Programm beendet. Und dann in die Kamera Scott Bakula, der in die Kamera guckt und uns zuzwinkert und das Holodeck verlässt. Alter, wäre das geil, oder? Das wäre so die.
Ich meine, er würde zur Erfindung, obwohl das Holodeck gab es ja laut der TAS,
ja,
gab es ja. Das ja schon vorher. Also er hätte es noch erleben können als alter Mann.
Ja,
aber
ich sag ja,
aber so oder so, ich würde es feiern.
Es wäre so ein, ich meine, bei Enterprise, da gibt es auch viel Kritik, aber ich finde, das Ende haben sie nicht verdient als letzte Folge. Ich mag die Folge, aber die hätten die eine Folge davor oder so machen können halt.
Ja.
Nicht als Finale der Serie, weißt du?
Ja, nee, aber das fände ich schön.
Das super. Das
fände ich klasse. Ich würde so Geld dafür bezahlen.
Das wäre so Meta. Und Scott Bakula ist ja auch schon Mitte 60. Also in 5 Jahren wäre der 70 und so. Da könnte man auch sagen, so der alte Archer, der halt so alt wurde, dass er die Holodeck-Technologie halt auch so richtig erlebt hat und so. Aber gut, ist ja auch egal. Das wäre ja sowieso eine sehr Meta-Szene, weißt du? Da könntest du auch machen, dass die Kamera zurückgeht und du siehst, dass da Kameras und ein Set und alles. Na, sowas hat es ja auch schon gegeben, aber irgendwie wäre das geil.
Nein, oder du siehst dann einfach einen kleinen Schnitt auf Logan mit dem verrückten Professor X. Und der sinniert sich dann das zusammen, dass er der Captain auf einem Raumschiff ist.
Ja, das wäre auch geil. Ja, es wäre. Nein, aber das ist ja schon wieder. Naja, mein Gott. Total geil.
Einfach nur Galgenhumor.
Ja, aber die Frage ist: bist du jetzt optimistisch oder gar nicht?
Also ich werde leider, je mehr ich höre, umso skeptischer. Das Erste, was für mich schlimm war, was ich schon oft genug erwähnt habe, dass Patrick Stewart entscheiden darf, was in die Drehbücher kommt etc. Und das hat er schon bewiesen, dass er das nicht kann. 2-mal. 1-mal besonders. Und dieser Trailer fördert das nicht. Also ich hoffe noch, die Hoffnung ist noch nicht tot. Die ist wie dieser Typ aus Ritter der Kokosnuss, der immer noch ruft: Ich bin doch nicht tot. Ich bin kerngesund. Ich möchte spazieren gehen. Aber dahinter steht schon der Typ mit dem großen Knüppel und will draufhauen. Also ich kann eigentlich fast nur noch positiv überrascht werden.
Ja, weißt du, es ist halt wirklich, ich bin da auch wirklich, eigentlich meistens bin ich relativ straight so in der Meinung, aber da tue ich, das kann auch wirklich sein, dass ich das wieder irgendwann nochmal anders sehe oder wenn jemand da war, bei der Serie auch noch was sagt, wo ich sage, ja, das macht schon Sinn oder, weil ich bin da wirklich, gestern war ich wirklich geflasht von dem Trailer, also hätte ich gestern das aufgenommen, was dazu aufgenommen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, wow, krass und so, da hat mich der Fanservice gekriegt, ich hatte aber auch ein paar Bier getrunken gestern.
Und
dann gegessen. Ja, und dann hätte dann, weißt du, oh, seven. Was kann jetzt noch besser werden? Aber je mehr ich drüber nachdenke, befürchte ich wirklich eine echt generische generische Story, die wir schon zigmal und wahrscheinlich auch besser gesehen haben. Und ein Picard, der quasi so ein bisschen der Verkaufspunkt für uns ist. Ja, so ein bisschen das One-Trick-Pony, was rangekarrt wurde, damit man das gut los wird.
Ja, weil ich muss sagen, als die ersten großen Kritiken damals zu Discovery kamen, dann wurde Picard angeteasert. Und da wurde genau das angeboten, was vorher bei Discovery kritisiert wurde. Und das war, wie gesagt, damals schon meine Angst, dass es einfach nur ist, die Bausteine, die habt ihr vermisst, die fropfen wir euch jetzt rein, ob sie passen oder nicht. Ich sag mal, aber der Witz ist ja, die Grundbausteine von Discovery waren auch nicht schlecht. Sie passten nur beschissen zusammen. Und deswegen
Meinst du, dass Picard eine Antwort auf die Kritik an Discovery wird? Also ein Friedensangebot an ein gespaltenes Fandom?
Nicht ein Friedensangebot, sondern die meinen nur erkannt zu haben, die anderen fanden das scheiße. Deswegen packen wir das jetzt alles rein, ob es passt oder nicht. Also ein Friedensangebot allerdings ist dieses Friedensangebot keine Friedenstaube, sondern eine Taube, die man in eine Tüte gepackt hat, draufgekackt hat und angezündet hat. Aber und denkt, das ist noch schön. Nein, ich weiß es nicht. Also aber mich würde es wundern, wenn die Kritik, die damals so harsch gegen Discovery gehagelt hat und das teilweise immer noch tut, wenn die nicht drauf Einfluss genommen hat.
Die dürfen nie erfahren, dass wir es auch so gucken.
Ja.
Weil Star Trek draufsteht. Wir sind da quasi Opfer. Das
ist echt. Ja, und ich sag's nochmal, ich werde tatsächlich von Discovery gut unterhalten, solange ich nicht zu viel drüber nachdenke.
Ja, das geht, ja klar. Aber ich werde es trotzdem weiter gucken, aber eigentlich nur, weil ich danach jedes Mal meinen Kopf anschlagen möchte. Ach, naja, gut, ich habe ja noch so Orbel. Ganz kurz noch. Bei dem Trailer, dieses Look and Feel davon, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, aber ich habe wirklich echt das Gefühl, ich habe wirklich sehr ein Firefly-Gefühl dabei. Gerade so bei den Szenen auf dem Planeten und so.
Also ich muss sagen, ich hatte vom Look and Feel des Produktionsdesigns und so weiter hatte ich Firefly im Kopf. Und so wie es gedreht und geschnitten wurde, hatte ich Into Darkness im Kopf.
Interessant. Naja, auf jeden Fall, wir werden ihn wahrscheinlich nicht lange auf seinem Ding sehen, auf seinem Chateau Picard, auf dem Chateau Picard. Grüße an den Chateau Picard Podcast. Da werden wir ihn wahrscheinlich nicht lange drauf sehen und wir hoffen nur, dass der Hund, wenn er da zurückbleibt, von Riker gut versorgt wird.
Der Hund kommt auch irgendwann in eine Torpedoröhre, so.
Ich glaube, der Hund wird irgendwann, ist wirklich, wäre nur geil, wenn alle Brückenmitglieder Hunde wären.
Das ist die Serie, die
Lieutenant Wuff, wir haben einen Eindringlingsalarm. Beißen Sie ihn.
Ich habe auch irgendwie die Theorie, sollte das jetzt nicht ziehen so stark, die erste Staffel, werden sie einfach noch mehr Fanservice reinballern. Und dann taucht ein alter Worf auf. Michael Dorn will ja sowieso immer.
Obwohl, in der Discovery hat er es damals abgelehnt, weil sie ihm zu wenig Geld geboten haben. Er sollte in der ersten Staffel eine wiederkehrende Rolle als Klingone spielen, hat es aber wirklich abgelehnt, weil sie ihm nur einen Bruchteil dessen zahlen wollten, was er früher mal bekommen hatte.
Als er in der Hauptrolle 90ern. War, ja.
Ja, trotzdem, aber er ist halt auch der Mann mit den meisten Star Trek-Folgen halt.
Und hat aber auch am wenigsten nebenher gerissen.
Aber er ist halt trotzdem noch Worf halt, ne?
Ja, aber das ist doch das Einzige und dann wäre er nicht mehr Worf.
Ja, Moment, er hat aber auch in Ted 2 mitgespielt. Da war ja Michael Dorn, der als Worf verkleidet war.
Und Ted 2 habe ich nicht mal einmal gesehen.
Und ohne Scheiß, das Witzigste an dem Film ist, dass da Michael Dorn auf der Comic-Con als Worf verkleidet rumrennt. Das ist tatsächlich das Witzigste.
Aber da müssen wir noch mal, da muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen auf Discovery einhacken. Du hättest Michael Dorn nicht erkannt unter der Maske.
Ja, das stimmt.
Da hätte jeder drunter stecken können. Ja,
aber ich sag's immer wieder, nach Tecuvma ging's bergab. Naja, bin mal gespannt. Also es ist, was uns Early 2020 da erwartet. Jetzt haben wir 40 Minuten schon über einen 2-Minuten-Trailer gesprochen. Beeindruckend, oder? Das zeigt doch, wie viel Herzblut irgendwie in diesem ganzen Thema Star Trek für uns drin ist.
Ja, und ich könnte noch länger drüber reden, aber...
Was hast du denn noch, was du
bestimmt hast? Oh, ich weiß nicht, ich könnte jetzt noch vom Hölzchen zum Stöckchen kommen oder umgekehrt, aber das meiste sind düstere Zukunftsprognosen und für düstere Zukunftsprognosen ist aktuell Discovery zuständig.
Ich glaube einfach, es wird anders kommen, als wir jetzt denken.
Das hoffen wir alle.
Ja, das hoffen wir alle.
Oh, naja, okay. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, bei uns hat man rausgehört, der Trailer kam nicht so gut an. Wir lassen natürlich jedem die Meinung, der den toll fand. Also leben und leben lassen. Wem es gefällt, schön. Wir beide waren leider nicht so begeistert. Aber wie ich das rausgehört habe, auch du hoffst aufs Beste. Und dass das im Endeffekt einfach nur ein Werbetrailer war, der vielleicht ein bisschen für uns gesehen nach hinten losging, aber trotzdem noch was Gutes bringen kann.
Also ich bin daran am meisten interessiert von den Star Trek Sachen, die demnächst. Also die anderen Sachen gar nicht. Und das ist auch, es ist auch nicht wirklich 100, es ist auch nicht komplett schlecht oder so. Es ist auch, Es kann was draus werden. Es kann wirklich was draus werden und ich hoffe es wirklich, dass es das wird.
Ja, ich hoffe einfach nur, es wird nicht belanglos. Es kann meinetwegen auch etwas sein, was ich absolut hasse, aber andere Leute lieben. Ich möchte nur nicht, dass es belanglos wird.
Jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch eine Sache ganz kurz. Habe ich das am Anfang des Trailers richtig verstanden, dass das Opfern von Data ja, irgendwie der Grund war, warum er die Sternenflotte verlassen hat?
Nee, das wurde nicht genannt, dass er dass das sein Grund war, sondern da fühlte er sich das erste Mal von sich selbst, also dass er sich selbst fremd war. Aber da muss man doch sagen, er hat ihn ja nicht geopfert.
Er hat sich für ihn geopfert.
Ja, genau. Das war ja, Data hat ihm das, hat ja seinen internen Teleporter, hat ihn ja einfach aufgedrückt und er hat ihn weggebeamt, also von daher.
Aber ich, ja.
Ja, ich weiß nicht, das passt nicht zu dem, wie auch Picard nach dem Film reagiert, also.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich bin auch gar nicht so Fanservice hin und her. Ich weiß, das verurteilt man auch oft und man sagt, ah, das ist nur zum Ködern und er hat auf die Story keinen Einfluss und haut man einfach nur so ein bisschen rein, um zu verkaufen. Klar, aber trotz alledem, irgendwie freue ich mich darauf, Seven und Data nochmal zu sehen.
Ja.
Irgendwie, ich weiß, es ist wahrscheinlich total dumm und blöd und
nee.
Aber irgendwie ist es trotzdem so.
Fanservice ist auch was Schönes. Wenn er genutzt, auch gleichzeitig genutzt wird, um das gut zu verpacken. Weil die Charaktere hätten ja noch theoretisch interessante Geschichten. Es darf nur nicht bei Fanservice allein bleiben. Wenn es Fanservice allein ist, ist er schrecklich. Wenn Fanservice mit einer brauchbaren Geschichte zusammenkommt, dann ist es was Schönes. Dann hat man einfach nur Spaß. Ja. Aber wenn er wirklich nur genutzt wird, um Scheiße zu kaschieren, also ein bisschen Glitzer auf den Kackhaufen streuen, dann ist er kacke. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt, wir haben bisher nur den Fanservice gesehen, aber dahinter steckt noch eine gute Story.
Jetzt mal ehrlich, sie holen die beliebtesten Figuren der goldenen Zeit von Star Trek in die Serie. Sie holen den Gegner, der beliebteste Gegner, der aber eigentlich total auserzählt ist. Auch nicht, was man den Borg noch Neues hinzufügen könnte.
Auserzählt und zerstört, ja.
Ja, absolut. Und ich wüsste eigentlich nicht, was man denen noch zu ihrer Perfektion noch dazufügen könnte, damit es wieder interessant wird. Ich meine, klar, die Borg passen halt durch gerade der Zombie-Hype, den wir so haben, da sind ja die Borg perfekt eigentlich so in diesem Kosmos im Moment. Aber hey, ganz ehrlich, die sind sowas von auserzählt, als die Klingonen. Oder fast so viel wie die Klingonen.
Aber ich denke nicht mal, dass es um die Borg als Gegner geht, sondern um das, was die Borg hinterlassen haben. Weil die haben ja Schiffe und alles hinterlassen noch. Die sind ja zwar ausgetilt, aber was die ganze,
ach so,
was die ja, Föderation und so weiter mit der Technik macht. Ich meine, allein was die Voyager mitgebracht hat an Technik. Und wenn sie dann auch noch an Borg-Kuben forschen, und das dürfte dann halt auch wieder neue Balance in den Alpha-Quadranten bringen. Es war ja vorher alles relativ ausgewogen.
Aber ja.
Und wir hatten ja schon bei dem Star Trek Reboot, wo ja der Anfang, auch wenn es vielen Leuten nicht passt, im Prime-Universum spielt, das Schiff der Romulaner, also dieses, womit der Nero da rumeiert, das ist ja auch mit Borg-Technologie aufgewertet worden. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Und damit können sie theoretisch was Gutes machen, weil dadurch gibt es auf jeden Fall wieder eine Verschiebung der Machtverhältnisse.
Wir werden das aufgreifen. Und der Umgang damit ist vielleicht auch mit einer der Gründe, wieso Picard die Sternenflotte verlassen. Das mag damit sein. Aber es ist klar, und somit ist aber auch diese, du hast mal zu mir gesagt, du könntest darauf wetten, dass die Voyager, die Rückkehr der Voyager mit Borg-Technologie keine große, nicht erwähnt wird oder keinen Einfluss hat und so. Aber vielleicht ist das doch, vielleicht genau das wird mit einem Einfluss sein, denn darauf deutet ja die Anwesenheit von Seven of Nine hin.
Ja, dass sie vielleicht auch weiter daran geforscht haben und deswegen auch dieses Mädel damit zu tun hat und dass das daran forschen, das impliziert sowas. So ein bisschen der Kubus, dass die vielleicht wirklich.
Mädchen ist die nächste Evolutionsstufe der Borg.
Dass die vielleicht auch einfach Sachen angestellt haben. Ich sag mal wieder so ein bisschen Sektion 31-Style, aber vielleicht diesmal halbwegs offiziell. Ja, man möchte Sektion keine
32.
Man möchte keine böse Föderation sehen, aber die haben schon immer mal fragwürdige Sachen gemacht.
Ja, absolut. Ich sage auch
in TNG, sie wollten eine Horde Datas haben, für jedes Schiff ein Data.
Ja, und wir wissen das bei Trek am Dienstag wird es ja immer gesagt, die haben viele Badmirals.
Und vielleicht wollen sie ja für jedes Schiff eine Seven of Nine.
Ja, also ich finde, jeder sollte eine Seven. Hatten die bei Firefly nicht auch eine Prostituierte an Bord?
Eine Companion, ja.
Ach so, ja, gut, okay, das ist. Ich wollte jetzt keinen Vergleich ziehen.
Oder Botschafterin.
Botschafterin des guten Max. Aber eine Sache, weil ich habe es mir noch aufgeschrieben, ich fand, dass das Borg-Implantat bei Seven oben irgendwie total nach Gummi aussah.
Das sah dicker aus als
das
sonst.
Also wenn ich mir überlege, ich gucke im Moment tatsächlich manchmal ein paar Voyager-Folgen so ein bisschen, weil ich alles andere schon so oft gesehen habe, gucke ich ein bisschen Voyager und habe sogar eine Folge entdeckt, die ich noch nie gesehen hatte. Zumindest mich nicht erinnern konnte, aber da sah das Borg-Implantat immer wirklich aus wie so ein Metallstück am Auge.
Also
sah gut aus halt.
Und also es sah schon immer nach Plaster aus, aber ja, es sah anders. Das hier ist zum Beispiel, ich habe jetzt mal das Bild deutlich herangezoomt.
Mhm, ich auch.
Es sieht farbloser aus, es sieht komplett grau aus und es sieht aus wie Moosgummi. Und zwar Moosgummi, auf das du keine Silikonschicht und Lack gemacht hast.
Echt? Mittlerweile einfach auch wirklich Teil ihrer Haut. Nein, das hat sich vielleicht weiterentwickelt.
Ja, ich dachte auch erst, ihr linkes Auge ist heller, aber das sehe ich gerade, beide sind gleich hell.
Dann habe ich dasselbe Bild auf. Ja, es sieht so ein bisschen aus, aber das wird an der Beleuchtung liegen.
Ja, das rechte Auge sieht auch recht hell aus.
Ja. Ah, mit diesem Bild, denke ich mal, belassen wir es erstmal, oder?
Würde ich auch sagen. Okay. Dann vielen Dank, dass ihr auch mal wieder außerhalb des Themas Perry Rhodan zugehört habt. Und wenn ihr uns dazu auch was sagen wollt, dann schreibt uns gerne unter info@podcast-popschutz.de oder über die bekannten Twitter-Kanäle. Unsere Herzensdame wird am Ende das nochmal durchgeben. Und wir würden uns gerne noch ein bisschen Feedback von euch reinholen, solange es auf einem vernünftigen Niveau bleibt und nicht beleidigend wird. Weil das musste ich leider feststellen, flog heute Nacht schon so ein bisschen durch die sozialen Medien. Wer was gesagt hat, hat ganz schnell aufs Maul gekriegt. Und wir denken aber, unsere Hörer sind da ein bisschen zivilisierter. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich will diese Folge nämlich heute noch rausbringen. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info@popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts @pop_schutz und @dritte_macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.